keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Dates vom Support, zweiter Teil. Wir sind wieder in Berlin, Nils, hör auf zu husten. Guten Tag zusammen, die Herren. Hi Nils.
Hallöchen.
Hi Stefan.
Moin, moin.
Und wir sind wieder beim Chris. Hi Chris.
Einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen, da war eigentlich der Spruch von dir. Ja, sehr geil. Ja. Wir sind wieder hier in
Einmal
Berlin.
Einmal Fan, immer Fan.
Immer Fan, ne? Nils Fanboy. Ja, wir sind wieder bei dir zu Hause. Danke für die Einladung an der Stelle. Heute machen wir den zweiten Teil, gehen noch ein bisschen weiter ins Eingemachte. Letztes Mal sind wir an
wir
der Stelle.
Wir dürfen auch ruhig sagen, wir hatten technische Probleme. Wir haben eigentlich schon alles gesagt. Wir sagen jetzt nochmal alles.
Fast ja. alles.
Ja.
Wir waren weit.
Wir waren schon ein Stückchen weit, aber es gab technische Probleme. Unser mobiles Setup hat nicht das gemacht, was es sollte.
Ja, gut.
Dem aber, ey, ist einfach
alles
so.
Gut.
Genau. Und jetzt habe ich irgendwie Sorge, dass ich so ins Mikro atme, dass man so ein überambitioniertes, schwere Leute atmen.
Ich sagen, Dennis hat da mittlerweile so ein leichtes Effekt für, also so mit Geräuschen und
ach,
so.
Ja, Geräusche kommen auch hin.
Als ich schon die ganzen Schärchen hier gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das wird böse enden, ja, aber egal. Ja,
aber hey, alles cool, ey. So gut sind wir nie ausgerüstet bei unserem Podcast, deswegen, ja komm, Kekse haben wir zwischendurch, aber so, also jetzt hier mit kleine Cola-Flaschen.
Also ich erinnere dich nur an die gezuckerten Ingwerstein.
Boah, die war aber auch brutal.
Okay. Ja. Aber wir hatten schon immer Sachen da. Ich habe mich doch immer wie eine Mutter um euch gekümmert. Ich habe doch immer Sachen mitgebracht.
Ja. Wie eine Mutter mit haarigen Busen.
Ja. Also, haarigen Busen.
Mit harten Busen, genau.
Genau. Zurück in Berlin. Ne? Also, aber hier sind Achselhaare tatsächlich Programm. Ne? Und BH-frei.
Dennis.
Ja, Entschuldigung. Muss ich da rausschneiden? Mache ich das, mir egal. So, nein, auf jeden Fall sind wir wieder hier und Chris an der Stelle geht gerade nicht allzu viel. So, wir haben aufgehört an dem
eigentlich
Punkt.
War die Frage ja. Wuppertal oder Hamburg.
Genau.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber lass uns doch einfach noch mal drüber
lass
sprechen.
Lass uns doch mal teilhaben.
Das Thema ist ja immer wieder aktuell.
Genau.
Nee, es gab ja nach dem Abitur die Entscheidung, was mache ich denn mit dem Ganzen? Gehe ich nach Wuppertal oder nach Hamburg? Weil
lass
da
mich raten, du hattest keinen Bock auf die Pendelei.
Boah, das ist furchtbar, oder? Wenn du die ganze Zeit so ein Déjà-vu redest. Ne? Das ist,
ja. Okay, alles klar, du hast dich gegen das Pendeln entschieden. Und hast gesagt, so, jetzt werde ich sesshaft in Hamburg.
Und wollte weg aus Essen, weit weg von Stefan.
Kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Wenn ich könnte, würde ich auch vor mir wegrennen.
Aber wie ihr schon mal gehört habt, bin ich dann nach Hamburg gegangen.
Warte mal, wo bist du hingegangen?
Hamburg.
Ach cool.
Hamburg.
Nicht nach Wuppertal. Aber nicht nach Wuppertal.
War dann da eine ganze Zeit. Wir waren jetzt bei dem Thema Studium. Musikalische Themen, die anstehen, die in Hamburg anstanden, die wir da angegangen sind, weil ich natürlich auch in Hamburg Musik machen wollte und habe da die Jungs von Destiny Program wieder getroffen. Die kannte ich ja auch schon aus Dead Soil und
genau. Und hattest gesagt, dass du bei einem von denen auch anfangs
Johannes, genau,
mit in einer WG gewohnt oder ein Zimmer hattest bei ihm, ne?
Genau, ein bisschen angekommen in Hamburg. Das Thema ist aber, man merkt halt schon, dass die Mentalität in den Städten eine andere ist. Also Hamburg ist eine echt wunderschöne Stadt, aber als Ruhrgebietler in Hamburg ist man dann doch allein auf weiter Flur, was so den Sprech betrifft.
Dass man ja, die da sind alle zurückhaltender.
Ja, ein ne? bisschen.
Also, ja.
Nicht so wie du, sondern ein bisschen zurückhaltender.
Aber wir sind auch alles Ruhrpott-Schnauzen insofern. Ne?
Habe ich das ja eigentlich mal erzählt, wie ich mit dem Fahrrad an der Nordsee unterwegs war?
Nee, aber das ist doch mal schön. Da hören wir mal wieder was Neues jetzt gerade.
Also ich kenne nur die Story, wo du durch alten Essen fährst mit dem Typen mit der Kette in der Hand.
Mann, hör auf, da war ja schon ein Albtraum. Pass auf, die Story, ne, wo wir gerade hier bei den Norddeutschen sind. Ey, total.
So, ich hole mir mal Salzstangen.
Ja, alles klar. Die ist nämlich richtig gut. Da waren wir unterwegs und haben uns ein wenig verfahren. Zu dem damaligen Zeitpunkt, meine Frau und ich. Und dann war dort ein Haus. Das stand da mitten im Nirgendwo und wir haben dann nur gesagt, komm, dann fragen wir mal nach, wo wir hin müssen. Dann stand ein Typ vorne am Zaun, ne, hat dann da irgendwie die Hecke.
Muss schon 100 Jahre her sein.
Das ist 100 Jahre, alles gucken. Ja, damals gab es nur Zäune und Hecken, da gibt's heute nicht mehr. Heute gibt's nur noch, keine Ahnung, ist auch egal. Schlag mich tot, KI-gebildete, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir den Menschen dann gefragt und gesagt, du, ne, oder sie, wir wollen da und dahin. Und er?
Schon mal ein guter Einstieg. Ey, du.
Ey, Typ, wir wollen da und dahin. Auf jeden Fall hat er mich...
Ja, schon direkt die Schrotflinte rausgeholt.
Er hat uns angeguckt und sagt, ja, das weiß er auch nicht. Da muss er mal seine Frau fragen. Geht rein ins Haus, du konntest dann durch die Scheibe gucken, er hat sich dann hingesetzt, hat einen Tee getrunken, wir standen bestimmt 20 Minuten draußen. Da kommt der Typ rausgucken und sagt, die weiß er doch nicht.
Wahrscheinlich noch schön Tee getrunken zwischen den Jungen.
Ja, nein, ohne Scheiß.
Die stehen da draußen.
Aber wie? Der so.
Ja, dann gehofft, ihr geht einfach.
Die weiß halt auch nicht. So, ich hab nur. Okay, dann fahren wir mal. Tschüss. Tschüss. Dann fahren wir mal eine Nummer mit den Norddeutschen. Und ja, genau. Hamburg, Berlin, etc. pp. Wie gesagt, wir waren gerade bei The Destiny Program. Die hatten noch mal, aber vorher hießen sie nur Destiny.
Destiny, ne? Genau, bei Lifehouse noch, dann sind sie zu Blast drüber, dann gab's noch eine Metalband, die auch Destiny heißt oder hieß, und dann gab's das Gerangel.
Namensproblem, okay.
Wer darf jetzt wie heißen? Und dann sind sie bei Nuclear Blast zu The Destiny Program geworden. Lief auch ganz gut. Da hat Anders von In Flames hat das Album auch noch produziert, das die bei Blast gemacht hatten. War leider kein Charterfolg, aber...
Ja gut, ey. Hat er produziert.
Caliban hat er ja auch mal gemacht.
Boah, da muss ich tatsächlich sagen, das weiß ich nicht. Also da weiß ich nicht.
Wenn einer das gewusst hätte, sonst wärst du das ja eigentlich gewesen.
Jein, aber so gut. Ey, weiß ich nicht, In Flames waren nach der Jester Race für mich nicht für mehr dich, so.
Ja.
Die War Record waren noch in Ordnung, aber dann wurde es für mich eher uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich halte mich neutral dabei.
Ja, das ist vernünftig.
Es geht mir ähnlich.
Ich will dazu nichts sagen, aber ja.
Genau.
Genau, das war ja das eine Musikthema. Das andere war Der Weg einer Freiheit. Da hatte Niki ja mal ganz am Anfang das Album als Demo mit programmierten Drums aufgenommen. Und das ist irgendwie in meine Hände gefallen. Da hatte ich ihn mal angehauen, gesagt, willst du das nicht mal mit einem richtigen Schlagzeug machen?
Dass das gut klingt?
War der Wunsch. Mir ist bei den Aufnahmen aufgefallen, es ist echt nicht so richtig meine Sportart, aber ich muss da jetzt durch. Weil 260 BPM ist halt nicht mein Beritt. Ja, eben, genau. Ich dachte nämlich noch, oh ja, ich verstehe es. Aber heißt nicht, dass ich spiele. Ihr habt dann noch die Mini-EP gemacht, die ich auch wirklich sehr, sehr gut finde. Und Niki ist echt ein super
absolut,
Typ.
Absolut, die EP. Also, ich muss mich ja auch als Fanboy dann outen, ne? Also, mega.
Mhm.
Absolut, absolut. Also, von allem drum und dran, total stark.
Ja, finde ich auch. Da habe ich dann aber die Segel gestrichen, weil ich gemerkt habe, boah, so ein ganzes Konzert kann ich nicht.
Das ist schon Sport, ne?
Ja, also da fehlt mir auch die Technik zu. Mhm. Wenn ich sehe, wie Tobi das irgendwie runterblastet, das Zeug, und dabei noch einen Kaffee kocht und Pfannkuchen.
Mhm. So am Ende so eine Schweißperle, ne?
Na, noch nicht mal.
Nur weil der Kaffee zu lang drauf war. Yeah.
Genau, das war dann noch das Thema in Hamburg, aber auch wieder so projektgebunden, weil dann irgendwann aufgefallen ist, die haben mehr vor, Niki hat mehr vor, meine Musikrichtung ist es nicht. Und dann stand ja eh an, was mache ich in Hamburg? Gehe ich aus Hamburg weg? HSB, die Anfrage, wollen wir es vielleicht irgendwie festmachen? Würdest du dafür nach Thüringen ziehen? Hatte ich gesagt, ja, würde ich machen. Dann hätte ich ja eine Band gehabt, bei der ich regelmäßig auf der Matte stehe und mit denen ich da was zu tun habe. Wollte dann das Ref in Erfurt machen, weil wir gerade nochmal überlegt hatten, wie kam der Sprung von Hamburg nach Berlin überhaupt. Ja. Und ich ja meinte, naja, Berlin war ja eigentlich nicht so die erste Wahl. Aber ist es dann geworden, weil das Ref halt gemacht werden musste und Erfurt eine...
Ja, noch im Prinzip überlegen konntest, wo mache ich es jetzt?
Wo gehe ich jetzt hin?
Dann natürlich auch 2 Jahre oder halt die Zeit des Refs auch an den Standort gebunden gewesen wäre.
Genau.
Weil das ist ja dann nicht nur...
Und mehr Geld.
Das war nachher die Entscheidung, aber ich meine, beim Ref ist es ja, glaube ich, auch so, dass du auch noch neben dem eigentlichen Unterricht auch noch immer diese Seminare daneben hast,
ja, ja,
oder?
Genau. Mhm.
Und da bist du dann ja standortgebunden, da kannst du dann ja nicht beliebig irgendwo hinspringen.
Ja, es hängt aber zusammen, oder? Also die Seminare werden ja auch in der Stadt oder in der Region, wo du dein Ref machst.
Beziehungsweise wo das Schulministerium für verantwortlich ist,
genau.
Oder so, ne? Ja, genau. Okay, aber das war ja im Prinzip, hattest du eben gesagt, also für alle da draußen, ihr habt es ja mitbekommen, leider haben wir ja, eben ein paar technische Probleme gehabt. Aber du hattest gesagt, so klar war das am Anfang gar nicht mit zu HSB festgehen, weil es nochmal eine kurze Phase gab in deinem Leben, wo du ja aufgrund der hohen Belastung mit Arbeiten, Studium und sonst was auch einfach mal an deine Limits gekommen bist.
Beziehungsweise der Körper gesagt hat, ne?
Oder der Körper
gesagt hat, mach mal eine Pause.
Und das dazu geführt hat, dass dann HSB erstmal gesagt hat, oh, das ist, kriegst du erstmal alles in den Griff.
Ja.
Das war ja dann wahrscheinlich erstmal dann auch während deines Studiums, weil
zum Ende hin. Das waren so die letzten Arbeiten, davor noch die Hausarbeiten.
Ach so, das war kurz vor Ende. Okay. Aber da hätte ich jetzt gedacht, wenn er dann Richtung Referendariat, Richtung Erfurt gehen wolltest, um dann da fest einzusteigen, dann wäre da ja wenig Zeit gewesen. Deswegen hatte ich gedacht, das wäre ein bisschen früher während des Studiums gewesen.
Ich muss da auch nochmal überlegen, wann das genau war. Es waren auf jeden Fall in den letzten Semestern, waren es die ganzen Prüfungen, wo es jetzt darum ging, hau ich in den Sack, schaffe ich das Ganze oder schaffe ich es nicht? Also mit diesen Themen Deutsch im Studium, Medientechnik im Studium, Erziehungswissenschaften, zwei Jobs plus Band und immer gucken, dass es finanziell irgendwie passt.
Ja.
Und dann mich auch auf Dauer so gut aufzustellen, dass ich sagen kann, jetzt bin ich mal ein bisschen entspannter bei dem Ganzen. Das hat dann in die Gesundheit gehauen, dass ich dann mal aussetzen musste eine Zeit lang. Da war glücklicherweise Dan direkt am Start, den man jetzt vielleicht von Carcass kennt. Der hat vorher bei Aborted gespielt, bei Trigger the Bloodshed hat er mal gespielt, also bei bei vielen Bands mal ausgeholfen, sollte früher mal bei Black Dahlia Murder spielen, da war er aber zu jung. Tatsächlich.
Wo kommt der
England.
Her? Engländer.
Mhm. Okay. Deshalb ist Carcass jetzt auch so eine gute Variante. Der hatte auch mal überlegt, als es bei mir noch nicht so klar war, als ob er dann fest einsteigen würde. Aber England, Thüringen, beziehungsweise England, Deutschland, dauerhaft und so weiter, stand dann auch nicht wirklich zur Debatte.
Da wird dann zu viel über Krauts und...
Das ist ja auch nicht mal eben. Also da muss man da muss man ja auch dazu sein. Das sind ja einfach so Sachen, man kennt es ja auch von anderen Bands, von anderen Musikern.
Und HSB ist halt keine Fulltime-Band. Wurde halt auch entschieden, dass HSB keine Fulltime-Band ist. Sprich, wenn du sagst, ich will Musiker sein, dann brauchst halt Leute, die es mitmachen.
Ich finde das total gut. Also muss ich wirklich sagen, also ich finde einfach, dass wenn dann diese Entscheidung getroffen wird im Kollektiv und trotzdem halt weiter Musik gemacht wird auf diesem Level mit dieser Qualität und mit diesen Outputs, das trotzdem dann alles zu schaffen, obwohl es ja jetzt nicht dein, Lebensunterhalt halt eben sichert, du trotzdem einen Job nachgehst. Also Wahnsinn.
Ja.
Absoluter Wahnsinn.
Ich war am Anfang nicht dafür, muss ich zugeben. Also ich habe zu den Leuten gehört, die eher dafür gestimmt hätten, das Fulltime zu machen, weil einfach die Karten so gut lagen.
Kurze Zwischenfrage, habt ihr alle das gleiche Stimmrecht gehabt?
Ich sag ja auch, deshalb extra hätte.
Ja, ja, ja.
aber ich hätte dafür gestimmt.
Ja.
Wenn es das Zünglein an der Waage gewesen wäre, war es aber nicht. Und bin mittlerweile echt froh, dass so entschieden wurde, dass man das...
Diese Entscheidung abgenommen wurde.
Ja, und dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, ob man das nochmal Fulltime macht. Also das Musikgeschäft, ich bin wirklich froh, wenn ich da auch nichts mit zu tun habe und einfach sagen kann, ich mache meinen Job, treffe Freunde, wo es jetzt nicht darum geht, ob ich bei HSB spiele oder nicht.
Und du kannst es auch wahrscheinlich jetzt auch mehr genießen, vielleicht auch mit dem, was dann vielleicht auch in Hamburg war mit dir, mit diesem Down, dass du daraus erstarkt,
mit rollendem R.
Genau.
Erstarkt.
Ja. Zurückgekommen bist, beziehungsweise jetzt auch einfach für dich diese innere Ruhe hast, auch Dinge vielleicht einfacher hinzunehmen.
Das hilft auf jeden Fall, wenn du sagst, du hast deinen Job, der so das... Grundthema bringt.
Brot- und Buttergeschäft, ja.
Und Musik ist immer on top und man muss nicht die Konzerte spielen, um irgendwie die Miete zu zahlen, sondern kannst halt sagen, spiel's, wenn es sich richtig anfühlt. Wenn ich überlege,
drei Jahre zurück Corona?
Nee, zum einen das, aber auch wenn ich überlege, was wir für Konzerte abgesagt haben, weil es bei irgendwem nicht in den Kalender gepasst hat, weil Molle irgendwie Nachtschicht hat oder weil man irgendwie denkt, das Angebot fühlt sich gerade nicht richtig an in diesem Package, wo ich dann, da hätte ich mir früher die Finger nachgeleckt und auf einmal so, nö, machen wir jetzt ach, mal nö, nicht. Mal.
Ja. Rock am Ring, ach nee, lass mal.
Ja, ich meine, du hast.
Nein, halt aber es ist ja tatsächlich so. Und ich finde, die Situation, die ihr ja habt, die ist ja auch nicht umsonst einfach da gekommen. Ihr habt ja auch jahrelang euch den Arsch dafür, auf gut Deutsch gesagt, ja auch aufgerissen und immer qualitativ hochwertigen Output rausgeknallt. So von daher sei das ja auch gegönnt, die sich dann auch, sag ich jetzt mal, die Möglichkeiten dann rauszunehmen und zu sagen, so, hey, wir machen es nebenberuflich und dann suchen wir uns aber auch die Shows dann auch aus. Und wenn da die Angebote noch stimmen und ich glaube, das, was ich bisher gesehen habe an Shows, was halt eben kam in den letzten Jahren, da war ja nichts bei, wo ich dann gesagt hätte, so, boah, das war scheiße oder wie auch immer.
Die Sache ist halt auch, wenn man überlegt, dass es halt so ist, dass ihr keine Fulltime-Band seid und ihr dann sagt, wir machen jetzt eine Club-Show-Tour und die sind alle ausverkauft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also das ist jetzt natürlich schon ein Standing, wo man sagen kann, das passiert halt nicht oft, muss man einfach mal so sagen.
Ich wüsste keine andere Band, die in diesem Segment so ein Standing hat, dass sie dann sagen können, ja okay, ich mache mal einen normalen Job und arbeite tatsächlich dann aber auch so an der professionellen Ebene weiter. Das ist schwierig.
Wie ist das für dich eigentlich? Du bist ja auch durch deinen Job an Ferienzeiten gebunden. Das heißt, da in der Phase konntet ihr nur in den Ferien auch spielen oder hast du da irgendwie
Blau gemacht, so wie seine Schüler.
Einfach mitgenommen.
So, ich bin krank.
Oh. Publikum mitgebracht.
Das ist aber jung heute. Ja,
waren da mal Fanboys dabei?
Projektwoche.
Geil.
Aber in der Schule haben dich doch bestimmt auch mal zwischendurch welche angesprochen, die dir wussten, was du machst, oder?
Ja, Herr Bast, können Sie mal einmal unterschreiben? Ja klar, ich habe da schon hier deine Hausaufgaben.
Von meiner Mutter.
Habe ich da schon fertig gemacht.
Genau, können Sie mal hier von meiner Mutter.
Auf meiner Mutter unterschreiben.
Also es sind jetzt eine ganze Menge Themen zusammengekommen. Schule war halt nachher ein Thema. Ich habe im Kollegium bin ich gut zurechtgekommen, indem ich gesagt habe, ich bereite meinen Unterricht vor, der muss nur noch durchgeführt werden hier und da. Das war ja auch eine berufliche Ausbildung, sprich sehr fachorientiert und gar nicht so Theorie reinprügeln und abfragen, sondern Projektarbeit, die dann auch mal mehrere Wochen dauert. Und das hat super funktioniert, aber auf Dauer ging es halt nicht versicherungstechnisch. Also ich bin aus dem Schulbetrieb raus, weil gesagt wurde, ich kann nicht im öffentlichen Dienst während der Schulzeit, mal angenommen in Mexiko, mir einen Fuß verstauchen und dann sagen, ich müsste eigentlich in der Schule sein, aber ich habe doch einen Deal mit meinen Kollegen.
Nachvollziehbar.
Da war halt die Ansage, ich muss mich entscheiden, Schule oder Musik. Und da habe ich gesagt, es läuft so gut mit der Musik, das will ich echt noch ein paar Jahre mitnehmen. Und musste dann aus dem Lehrberuf raus. Ungern tatsächlich, also ich finde es wirklich immer noch einen guten Beruf. Aber war nicht mehr drin, einfach.
Ja, aber warst du Angestellter in meinem Land? Oder warst du?
Genau, öffentlicher Dienst, angestellt, nicht verbeamtet. Mhm. Weil Berlin zu dem Zeitpunkt nicht verbeamtet hat.
Ja.
Und ich hatte auch immer gesagt, ich muss nicht verbeamtet werden.
Aber das hat die Entscheidung wahrscheinlich auch leichter gemacht, ne?
Ja, obwohl ich treffe immer mehr Leute, die auch überlegen, aus der Verbeamtung wieder rauszugehen.
Tatsächlich? Ergibt an vielen Stellen tatsächlich auch Sinn.
Aber auch bezahlungstechnisch nicht, ne?
Nee, bezahlungstechnisch nicht unbedingt, aber Wechsel des Arbeitsortes, Schulform vielleicht. Ja, du hast ja deine...
Sehr erschwert.
Ja.
Klar, weil in dem Moment, wenn du Beamter bist, bist du halt...
Staatsdiener.
Ja, genau. Ja.
So, peng, musst du durchmachen.
Weisungsbefugt halt, ja.
Ja klar, du hast dann einen Dienstherren oder eine Dienstherrin und die sagt dann ganz klar, in welche Richtung das dann geht und was Versetzung und so weiter angeht. Das kannst du nicht mal eben dann selber bestimmen. Du bist dann schon sehr, sehr gebunden an vielen Stellen.
Ja. Deswegen. Wann war der Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, Schuldienst endet, ich suche mir jetzt was anderes? Wie viele Jahre ist das jetzt?
5 Jahre ist es her.
5 Jahre, okay.
Genau, und dann bin ich aber im Bildungsbereich geblieben, war dann bei einem Schulausstatter, habe da den Bereich digitale Bildung aufgebaut, die ganzen Robotiksysteme und so weiter für... von Kita, Kiga bis zu den weiterführenden Schulen, verschiedene Programmiersprachen und so weiter mit verschiedenen Systemen, die es da auf dem Markt gibt, werbefrei. Also jetzt die Aussage.
Sehr gut. Kurzer Einspieler.
Ja. Und könnte, also ich weiß, ich könnte immer mal wieder zurück in den Schuldienst.
Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, als wenn es da Überfluss gäbe, ne?
Ja. Also. Und jetzt merkt man auch, bandintern sind diverse Leute in den letzten Jahren Papas geworden. Mhm. Dass sich das Tourpensum ein bisschen verschiebt. Nicht unbedingt weniger, aber ein wenig
komprimierter.
Wenig lange rutschen.
Ach so, okay.
Aber dann komprimiert auf einzelne Regionen sind halt jetzt gerade so die Ansätze, dass man nicht sagt, mit Trivium, das war ja eine 7-Wochen-Rutsche.
Das ist schon krass, ja.
Mit Vorproduktion und nachher erstmal wieder zu Hause ankommen, kannst du also sagen, du bist 8 Wochen raus. Die, die in der Planung mehr involviert sind, sind 9 Wochen raus oder noch länger. Ist irgendwie gut, aber dass man dann sagt, ey, wir machen vielleicht lieber, nur mal angenommen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann machen wir mal 3 Monate später Skandinavien eine Woche. Gibt es ja auch nicht so viele Städte, wo jetzt viele Leute kommen.
Naja, klar, kannst du dann komprimieren.
Machst und du alles mal Frankreich, Spanien, Portugal an einem Stück oder mal Italien, Griechenland am Stück. Also irgendwie, dass du mal so guckst, nicht versuchst, alles in einem Rutsch abzuarbeiten, sondern eher dann sagst, ich bin immer mal zu Hause.
Aber Festival ist immer noch für euch so das Thema in der Sommersaison, wenn die ganzen großen Festivals sind, die versucht da weitestgehend zu spielen.
Aber auch da aufgeteilt. Also dieses Jahr.
Ich wollte auch gerade ganz sagen, ich habe gesehen, dass ich auf dem Copenhagen jetzt spielen werde nächstes Jahr, ne? Mhm. Erste Mal, glaube ich.
Erste Mal, ja, genau. Bin ich auch mal echt gespannt, weil Dänemark ist für uns immer...
4 Tage geht das mittlerweile, glaube ich, ne?
Ich bin noch mal gespannt, wer alles Headliner ist, also...
Ein geiles Festival.
War ich ja noch nicht. Kann ich gar nicht sagen, ob es geil ist oder nicht.
Wir sprechen dem nächsten Podcast dann darüber. Ja. Wenn wir dann wieder nach Berlin kommen oder Copenhagen gespielt hast, ey, geil, also...
Ja, da kommen noch ein paar.
Das spricht aus mir der Neid. Nein, nicht Neid, also... Das sind so glaube ich, so Events.
Also Gitar-Tags werden auch gesucht, ne? Wie sind da mehr, wenn du mal...
Ich möchte den Dennis mal sehen, wenn er das ganze Wochenende...
Halt die Fresse!
Ich kann nämlich nicht die Seiten beziehen.
Wie spielt denn der? Was spielt der denn da? Weil ich sag, nee, komm.
Immer her, das geht
besser. Nein, Nummer, wir machen jetzt keine 62er-Seiten da drauf. Da klingt scheiße, wir machen hier 64er. So,
Peck ist mir egal. Guck mal, ich spiele das so.
Ja, macht halt jetzt vernünftig. Nein, um Gottes Willen. Also da möchte ich niemanden, also da, nee. Also so gut bin ich bei weitem nicht. Also da, nein.
Ja, aber bei Festivals auch aufgeteilt, dass wir nicht sagen, von Ende Mai bis Ende September spielen wir alle Festivals, sondern so wie letztes Jahr, nicht dieses Jahr, dass wir sagen, wir machen den August. So alle Festivals im August machen wir dann am Stück.
Ja.
Dafür lassen wir Mai, Juni, Juli raus. Nächstes Jahr zum Beispiel machen wir dann die vordere Hälfte.
Okay.
Haben damit dann
so von
Zeitraum.
Jahr zu Jahr so ein bisschen verteilt, wo er dann spielt, aber das ist schon...
Und das ist ja tatsächlich, wenn du überlegst, man ist dann von Donnerstag bis Sonntag meist irgendwie unterwegs, wenn du 2 oder 3 Festivals am Wochenende spielst, dann bist du Montag, Dienstag, Mittwoch kurz mal da. Bis aber auch mitten in der Planung und auf der anderen Seite mal kurz der andere Aspekt. Du hast ja auch Leute, die dann arbeiten, die ja auch irgendwie gucken müssen, was machen wir mit den Tagen dazwischen. So kannst du sagen, wir machen jetzt einen komprimierten Teil. Da wird man sich anders einig, wenn du sagst, ja, wir blocken euch jetzt 4-5 Monate. Aber eigentlich arbeitet ihr nur 3 Wochen. Also wie ist denn jetzt die Abrechnung gedacht? Das ist das andere Thema, das da mit drin hängt, dass man ja überlegen muss, für andere ist das ein Fulltime-Job.
Das ist dann nur so ein, noch nicht mal ein Halbtagsjob wahrscheinlich am Ende.
Das kommt dann noch erschwerend dazu und manche wollen dann ja auch richtigerweise Familienurlaub machen. Das ist dann auch oft in die Ferien fallend, wo es dann irgendwie losgeht. Und,
na gut, wenn die jetzt gerade im Prinzip erst frisch sind, dann haben sie ja noch keine Schulzeiten, an die sie sich zu halten haben.
Von bis. Also manche sind zu Covid dann halt zum zweiten Mal Papa geworden oder jetzt vor kurzem nochmal.
Ja. Weil anscheinend Zeit war, ne? Komisch.
Also ich will den Beziehungen nichts nachsagen, aber...
Die waren nicht so viel mit der Band unterwegs in der Zeit.
Es war Zeit.
Ja.
Nee, aber das sind so die Gründe, warum man dann nochmal das Modell überlegt und im Nachhinein sagt, es war schon eine sehr, sehr richtige Entscheidung, die Band nicht Fulltime zu machen.
Weil man es jetzt auch noch mehr genießen kann eigentlich, was man da hat, weil es halt
auch,
nicht...
ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es die Band noch geben würde, wenn wir es Fulltime machen würden und wir 5 Monate im Jahr aufeinander hocken würden.
Auf der anderen Seite, das hätte euch das wahrscheinlich jetzt bei Covid auch den Arsch gerettet, ne?
Was meinst du?
Ja, dadurch, dass ihr das halt, dass ihr
nicht von der Band abhängig
war. Jobs hattet.
Ja, ja, genau. Definitiv. Also da sind ja auch, das war ja 2020, im März ist ja das letzte Album gekommen.
Stimmt, genau, ihr konntet ja gar nicht wirklich touren, ne?
Nee, das war an dem Freitag, morgen stand noch nicht klar, ob die Tour stattfindet oder nicht. Ja. Da wollten wir nämlich eine Clubshow in Frankfurt spielen und Samstag nach Mexiko fliegen, um Sonntag in Mexiko ein Festival zu spielen.
Okay, krass.
Und da habe ich Freitag früh den Anruf gekriegt, kannst zu Hause bleiben, ist alles abgesagt.
Das war's. Ja.
Das war's. Und dann halt gerade das Album raus, ist dann ja auch super angekommen bei den Leuten.
So wie bei Nasty, ne? Auch so komplett verpufft, ne? So.
Na, das zum Glück nicht.
Ja.
Da hatten wir wirklich, da haben wir eine sehr, sehr...
Naja, aber das war halt, die hatten ja geplant danach, genau wie ihr auch, alles Mögliche dann zu bespielen, damit du halt die Platte promotest. Ja. Und wenn die diese komplette Promo, dieses Promo-Package mit Live-Spielen und die neuen Sachen performen, wegfällt, dann fehlt ja halt ein richtig großer Promo-Block. Und brauchen wir uns auch nicht, brauchen wir uns auch nicht so viel vorzumachen. Plattenverkäufe ist ja nicht mehr das, womit man das meiste verdient heute, oder?
Ja, aber Promo und Plattenverkäufe, ob das jetzt irgendwie die Clubshows sind, die da groß die Promo befeuern, bin ich mir gar nicht sicher. Also heutzutage. Dass man sagt, die Tour muss zum Release da sein. Also aber wir planen das nicht mehr so.
Aber das Spielen nach dem Release, ist das nicht immer noch was dann auch wieder ein bisschen Präsenz bringt und dadurch man neben der ganzen PR rund um die Platte und das Live-Spielen sich wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt?
Konzerte ankündigen schon, aber nicht dieses...
Aber das Spielen selber nicht, nur das Ankündigen.
Genau, dass du halt jetzt nicht sagst, das Album kommt am Freitag raus und du musst eigentlich 4 Wochen um Album-Release auf Tour sein.
Ja.
So einen großen Impact hat es im Endeffekt nicht.
Dann doch nicht, okay. Nee,
sondern eher das Ganze drumherum. Es hat sich ja leider aus meiner Sicht ein bisschen mehr zum Social-Media-Thema entwickelt. Mhm. Wo bist du wie präsent? Wie oft wird irgendwie was...
Eure ganzen Memes aus dem Studio.
Gestreamt, geteilt.
Ja.
Und in welcher... Ich meine, bei uns sind es keine Fernsehsendungen, aber du siehst es ja natürlich bei anderen Künstlerinnen, die dann auf einmal in jeder Sendung da irgendwie den...
sich durchreichen lassen.
Ja, ja, genau. Ja. Alles irgendwie mitmachen, um irgendwo aufzutauchen, damit dann die Leute von A nach B sich durchklicken, um irgendwie das Album zu hören. Und es ist nicht irrelevant, aber wir planen es nicht mehr so, dass wir unsere großen Touren zum Release durchführen,
sondern genug so, Luft lassen. Wie es passt für euch.
Na, auch genug immer, Luft leisten.
Zu dem Zeitpunkt hat sich ja immerhin auch irgendeine unbekannte Band es geschafft, halt auf Platz 1 zu schieben.
Yeah.
Ne? Was übrigens
ohne
auch,
Tour.
Ohne Tour, was damals natürlich auch Social Media mäßig perfekt funktioniert hat. Ne?
Das war aber auch von ihm Eigentor. Also
absolut, ja. Der.
Aber hat sich wacker geschlagen. Der hat
sportlich genommen.
Ja,
ne?
Hat sehr sportlich genommen und wirklich sympathisch dann auch geschrieben. Also kann man nichts sagen.
Wisst ihr das noch?
Ich überlege gerade, ja.
War das der Lombardi?
Mhm.
Genau, wo es darum ging am Ende, wer auf Platz 1 steht. Und ihr habt dann mal gesagt...
Ah, jetzt war das
auf
wieder.
Auf Social Media, jetzt geht mal... Ne? Jetzt klickt mal schön.
Die Rockerbande aus dem Nichts.
Genau.
Geil. Super geil. Ja, stimmt. Ja.
Und hat er für euch Promo gemacht eigentlich.
Ja,
ne?
Voll. Ja. Volles Rohr. Und wir haben es aufgegriffen, hatten ja T-Shirt-Motive gemacht und Straight Outta Nichts. Ja. Und so, ne? Eine Deutschlandkarte Thüringen rausgenommen und da nichts reingeschrieben.
Ich stimmt da. Ja, genau, da kann ich mich dran erinnern. Aber da, also den Ball habt ihr so gut aufgenommen.
Ja, das war's.
Also das hätte ich nicht gedacht. Also dass eine Band wie Heaven Shall Burn dann tatsächlich so eine Art des Humors auch zeigt an solchen Stellen. Also da, man redet ja immer über solche Sachen, gerade im Social-Media-Bereich, eine Political Correctness, Wokeness, ich weiß nicht, dieses Ganze drumherum, bloß niemanden irgendwie blöd kommen auf die Füße
aber trampeln. Aber Pietro Lombardi, dem kannst du schon dumm kommen.
Ja, aber hinzugehen und Thüringen rauszunehmen und da nichts reinzuschreiben, weißt du, das sind halt eben so Sachen,
muss sagen, die ganze Geschichte war ja einfach mega sportlich, ne? Das muss man einfach so sehen. Ne? Ja,
cool. Und es war auch knapp tatsächlich, weil der ist halt Streaming stark und wir nicht. Ja. Also ist okay, aber ist halt doch nochmal ein Unterschied.
Kannst du nicht vergleichen.
Nee.
Ist einfach so. Ja.
Und wir haben aber eine sehr, sehr treue physische Käuferschaft, sage ich mal, die muss wirklich...
Ich habe euer Album tatsächlich an dem Wochenende
durchlaufen
lassen. Also.
Ja, aber die physischen Käufe zählen halt auch mehr in der Chartplatzierung als die Streams.
Ja.
Ein Album digital zu kaufen zählt mehr als es nur zu streamen. Wie lang wird der Song gespielt? Was ja
auch logisch und wichtig ist halt, ne?
Und da merkt man, wenn du halt eine, ja, wie nennt man's, Fanschaft um dich herum hast, die halt wirklich noch Tonträger haben will.
Das macht der Lombardi halt nicht, ne?
Nee, eben. Der hat halt Streams wie Sau, aber das zählt halt nur ein Bruchteil davon. Das hat uns da echt gut geholfen.
Ja.
Ihr habt gewonnen, ist doch alles gut.
Aber wie ist das denn? Also grundsätzlich hat sich ja in der Musikbranche da viel getan und die meisten Label sind ja auch gerade bei neueren Bands so, dass die fast nur noch digital Streaming und digitale Medien anbieten und nur wenn sich, ich sag mal, für das Label abzeichnet, dass da vielleicht eine Fangemeinschaft hinterstehen könnte, die tendenziell noch Plattenkäufer oder CD-Käufer sind, dass dann auch wirklich noch was Haptisches produziert wird, weil da ja doch viele dann sagen, okay, gibt nicht mehr so viele Sammler oder wenn ihr jetzt so ganz neuen, ich sag mal Deathcore oder so, ist ja was sehr populäres, modernes. Da sind ja auch einige Bands bei, die gar keine haptischen Tonträger haben, sondern auch viel digital einfach nur rausbringen. Vielleicht dann irgendwann auch mal eine Platte rausbringen, weil sie dann doch sagen, wir hätten sie gerne für uns. Und wenn dann noch andere die kaufen, ist ja auch geil. Wie ist das bei euch? Gab es da jemals Überlegungen, auch Sachen nur digital rauszubringen? Oder war immer klar, unsere Fangemeinschaft, die braucht die CD, die braucht die Platte, die braucht...
Also wir ja auch. Wir sind ja...
Ihr seid ja selber auch Sammler, ne?
In einer Altersgruppe, wo man sagt, man hat ja die Platten auch wegen des Covers mitgeholt, um Texte zu lesen, um was im Schrank zu haben, um zu zeigen, ja, das habe ich hier und das höre ich auch und das lege ich auf den Plattenspieler, wenn die Platte läuft. Also da kommt man ja schon her. Und wie ich gerade meinte, im Metal-Bereich hast du halt eine sehr, sehr treue, physische Käuferschaft.
Sammlerschaft.
Mhm. Ja. Also deshalb sind ja auch so Metal-Bands in den Charts in den letzten Jahren so gut eingestiegen immer, weil die physischen Verkäufe halt mehr zählen als die Streaming-Zahlen. Und das zeigt sich dann halt da, dass Bands wie Creator, Powerwolf, ja, ich wollte jetzt nicht direkt sagen wir, aber ich...
Ja, und natürlich auch dieser ganze Mittelalter angehauchte Kram halt auch.
Ja, in Extremo E, wo ich die jetzt...
Ah, hier, also, unsere Freunde. Feuerschwanz.
Ach so, ja, genau. Deine Freunde.
Und natürlich auch deine Freunde von D'Artagnan. Natürlich auch. Ja. Was natürlich jetzt nicht mehr wichtig
ist. Ich wollte ein bisschen mehr Metal. Ein bisschen.
Also jetzt kommen wir jetzt. Santiano? Das bitte ich euch.
Boah, lass uns das Thema wechseln. Also, Chris.
Raus aus dem Mittelalter.
Genau, raus aus dem Mittelalter. Ja. Nee, aber das heißt, haptische Tonträger allein schon für euch, aber auch, weil ihr genau wisst, dass auch genug da draußen rumrennen, die das auch haben wollen.
Ja. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen, was generell aktuell mit physischen Verkäufen passiert. Also es war ja immer mal die Sage, dass CDs weniger werden, dafür Vinyl nachkommt. Ob Vinyl jetzt wirklich nachkommt, in was für einer Größenordnung, das kann vielleicht jemand anders irgendwann mal beantworten.
Ja, aber
was da irgendwie
halt,
ansteht.
Aber was ich komisch finde, also wenn ich jetzt unterwegs bin, du hast in Essen zum Beispiel bis auf den Saturn und den Mediamarkt hast du eigentlich keine, also so ein, zwei kleine Läden, aber ne, du hast keine wie früher Warm und wie sie alle hießen, wo du halt wirklich eine große Auswahl hattest und auch eine große Independent- oder Metal-Auswahl hättest, wo du kaufst. Du hast immer noch regelmäßig irgendwo Plattenbörsen, die mal stattfinden.
Hast auch Plattenläden.
Und hast auch Plattenläden. Aber tatsächlich ist irgendwie ist einfach anders geworden. Du hast halt auch so das Gefühl, wenn du da guckst, dann siehst du halt mal so ein paar alte Säcke wie uns da rumspringen oder älter. Aber von den jungen Leuten noch älter.
Noch älter? Jetzt war ich gerade so. Jetzt hab ich gerade so. Ja, ist egal.
Unvorstellbar.
Genau. Nee, aber bei den jungen Leuten habe ich nicht so das Gefühl, dass das in irgendwie in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Ich finde es so
zum Beispiel nicht in dem Plattenladen um die Ecke. Das liegt aber auch einfach daran, dass es aus unserer Sicht ist es halt so diese Vintage-Flucht, diese Erinnerung halt an früher. Und,
vielleicht, ja.
Und natürlich, oder ich sag mal, im Positiven halt auch Sachen, mit denen wir halt aufgewachsen sind. Und man hält halt auch immer gerne an Sachen fest oder erinnert sich an Sachen, mit denen man halt aufgewachsen ist, weil das halt eine positive Aura hat auf einen. Und deshalb ist es halt total schwierig, junge Leute von einem haptischen Medium zu begeistern, dass sie halt nicht kennen aus genau, na, das ist halt, wenn ich meiner Tochter eine Kassette zeige, sagt sie so, ja, okay, immerhin weiß sie, was das ist. Ne? Ne? Und aber das ist es dann halt auch. Ne? Aber sie hat angefangen, sie hat einen CD-Player gehabt. Ne? So, CD, okay, cool. Aber auch nicht so weit, dass es gegangen wäre, dass sie sagen würde, ich kaufe jetzt CDs oder so.
Ja, aber das Hörverhalten, also ich sehe es ja bei meiner Tochter, die ist,
das
14,
kommt dazu.
Die ist 14 Jahre alt, die hat halt ihr Spotify-Profil und die ist eigentlich, ich sag mal, bis auf ein, zwei Künstler, wo sie auch die Alben wirklich hört, ist sie ja nur Einzelsong-Hörerin. Ne? Also sie hat halt einen einzelnen Song, den sie gut findet, darüber hat sie dann einen anderen Song, den sie gut findet. Aber so wie wir, dass wir halt uns Platten gekauft haben und die Platten auch manchmal 10-mal gehört haben, obwohl wir sie scheiße fanden und nach dem 10. Mal da meinten, auch so schlecht ist sie dann doch gar nicht. Das ist ja heute nicht mehr. Und selbst das mache ich im Streaming. Also ich höre mir dann auch ganze Platten gestreamt an, weil ich habe ja auch keine Platten mehr groß zu Hause oder CDs. Ich bin ja auch tendenziell eher komplett nur noch auf dem Digitalen unterwegs. Aber ich habe mir trotzdem, mein Hörverhalten hat sich nicht geändert. Ich höre mir trotzdem noch eine ganze Platte an, wenn die was rausbringen. Dann kann das zwar sein, dass ich die nicht 10-mal höre wie früher und der 10-mal die Chance gebe, sich zu entwickeln.
Ja, und du bist kein Playlistenhörer. Und das sind die Leute heutzutage.
Ja, das stimmt, ja.
Und was mir da immer einfällt, wenn ich überlege, wie ja auch mittlerweile Kleidung gekauft wird, du gehst ja auch nicht mehr in jeden Laden, um jetzt dir ein T-Shirt zu kaufen.
Ich gehe sowieso nicht einkaufen, ich trage die letzten Lumpen. Wie immer.
So. Aber ehrlich ist er.
Immer.
Guck dir dann Loch in meinen Socken an. Ich
wollte es nicht sagen, aber nun ja.
Nee, aber wenn ich jetzt überleg, Klamotten kaufen macht man ja auch online zum Großteil. Ja. Sprich, so manche Online-Shops bieten dann ja auch viel aus dem Sortiment zusammen mit Merchandise an und dann kaufen Hörerinnen einfach 2 Shirts und noch ein Album dazu für die Sammlung, gehen aber jetzt nicht irgendwie bei einem Plattenladen um die Ecke rein und sagen, ich hätte gern die Platte in blauem Vinyl.
Das sind dann die ganzen Big Cartel Shops und sonst was, die ganzen Bands dann halt haben.
Und was mir persönlich verloren gegangen ist, ich bin halt früher auch gern auf Plattenbörsen gewesen, weil ich dachte, oh, vielleicht finde ich hier echt ein Schätzchen.
Die gibt es nicht mehr.
Und manchmal hatte man Glück, aber jetzt ist ja auch alles so vorhersehbar, weil die Preise einfach durch manche Plattformen klar sind. Du weißt, was es
Discogs steuert halt, ne?
Ja.
Genau, ja. Ne, dass man dann halt sagt, oder dann bestelle ich mir die einfach da, weil irgendeiner wird sie schon zu irgendeinem Preis verkaufen, ja. Oder mach ihm oder ihr ein Angebot dafür, aber du läufst nicht mehr zu einer Plattenbörse und sagst, boah, die Platte, hoffentlich haben sie die und wenn dann auch noch in der Farbe, in einem okay Zustand, dann habe ich gewonnen. Also dieses Jagen nach manchen Sachen.
Ja, ist vorbei.
Aber was mich in dieser ganzen Diskussion, wir sind jetzt gerade halt bei Sachen, die halt den Unterschied auch darstellen zwischen, ich sag mal, Menschen in unserem Alter und halt den jüngeren Hörern oder Hörerinnen. Wie ist das bei Shows? Ist da so bei euch auffällig oder fällt euch auf, dass die Showbesucher
Nachwuchs?
Ja, tatsächlich.
Ach, cool.
Ja.
Das wiederum ist natürlich mega geil.
Also 3 Generationen schafft man teilweise.
Sehr geil. Komm, hau raus. Erzähl.
Nee, also wie bildet sich das so ab? Dass halt ja, wie soll ich sagen, Kinder in den ersten Reihen manchmal stehen, dann irgendwie nach Sticks, nach Plex fragen, die Eltern vorher ankündigen, könnt ihr vielleicht, ne,
das vorbei- natürlich, hau ab!
Ja, ja, genau, geh natürlich.
Hörst du? Ja, ja, geh weg, ich will ein Kind hier nicht sehen. Du
bist zu jung.
Das wäre bis zu 18.
Hätte das damals auch nicht gedurft, genau. Ja. Ja.
Genau. Was ich nicht durfte, sollst du auch genau. nicht dürfen. Nee, aber das merkt man dann schon und dann bringen halt dann gerade die ganz Älteren dann ihre Kinder und die dann auch noch ihre Kinder mit. Ja, das, ist das kommt natürlich nicht so oft vor, aber zwei Generationen ist schon relativ regelmäßig. Okay. Ja. Also auch so, dass man manchmal schon das Gefühl hat, es ist ein sehr junges Publikum vorne manchmal. Also wenn ich so an ein, zwei Konzerte denke, wo dann so links vorne drei, vier wirklich um die 8 Jahre oder so standen oder 10 Jahre und dann auf der anderen Seite auch. Und Molle holt die dann ja auch auf die Bühne, ne? Dass sie dann da irgendwie mitbängen und irgendwie
guter Move,
das ist cool. Ja, ja. Was machen können. Also es kommt eine Generation nach.
Ist das international auch so?
Dass man gute Frage. Weiß ich gar nicht. Also international ist jetzt die Frage, wie weit man das ausreizt. Europaweit würde ich schon so sehen, aber wir haben ja auch einen ganz, ganz starken Markt und wir haben Märkte, wo es gut ist, aber wo es nicht so stark ist. Also wenn wir jetzt in Südamerika spielen, kommen keine 5.000 Leute. Da sind wir ganz weit weg davon, von 5.000 Leuten. Sprich, die Chance, dass man dann verschiedene Generationen hat, ist deutlich geringer. Aber so Deutschland, Österreich, Schweiz, dann Richtung Niederlande, Belgien rüber, das sind schon sehr, sehr gute. Südamerika, bin ich mal gespannt, was da irgendwie jetzt passiert. Da waren wir auch lange nicht. Also muss ich auch mal überlegen, wann wir das letzte Mal da waren. Ich glaube auch mit Carcass und Lamb of God oder so. Aber 2017, 18, 19, irgendwie sowas.
Wie ist das denn eigentlich, sorry, wenn du mit so einer Band wie Carcass unterwegs bist, kannst du denen dann auch sagen, dass sie nach der Hardwork nur noch Scheiße gemacht haben? Oder sorry, persönliches Interesse an der Stelle. Ja. Nein, du weißt, was ich meine.
Ich glaube, wem in der Band du das sagst, das ist abhängig.
Ja gut, nee. Dave wird ja wahrscheinlich dann kein Problem sein, der war da noch nicht mit dabei, den stört das nicht so sehr, oder?
Dan meinst du?
Dan,
ja. Ja, ja. Dan, genau, dem ist das, ja. Nee, ich sag mal so, ich wäre froh, manche Leute nicht getroffen zu haben.
Ja, das kann ich mir durchaus
vorstellen. Ich könnte besser Musik hören, wenn ich manche Leute meinst, nicht getroffen hätte.
Wegen der Entzauberung oder was?
Ja, ja, völlig. Also, da fasst du dir echt manchmal einen Kopf. Also entweder, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass deren Peak 30 Jahre vorbei ist, aber immer noch.
Kommen wir mal eben zu D-Side. Also,
das ist nee, aber das war doch jetzt mit Malevolent Creation. Ja. Die waren noch vor Jahren irgendwann mal im Turok und die haben sich da echt wie die allerletzten benommen. Ich meine, die haben damals mit End of Days zusammengespielt. Das ist echt schon ein paar Jahre her. War auch nicht voll im Turok. Und die haben jetzt zuletzt im Don't Panic gespielt.
In der kleinen Butze. Im
kleinen noch. Raum, ja. Hinten, weil die keiner sehen wollte.
Mhm. Naja, also, jetzt erzähl die Story, die da noch kam.
Erzähl du, ich weiß nicht mehr.
Da war doch nicht, dass der Gitarrist dann irgendwie im Set aufgehört hat und gesagt hat, I quit oder so?
Ja, und dann zwei Songs später wiedergekommen ist.
Und dann seid ihr da dabei.
Ja, ey, so, ne, also wirklich.
Kindergarten Deluxe.
Okay.
Naja, aber wenn du dir überlegst, was die für Platten rausgebracht haben, wie wir die Platten gefeiert haben, was die da gemacht haben und sich dann so wie, ne, also du kannst ja selber viel kaputt machen und tatsächlich höre ich die auch nicht mehr so gerne durch.
Tatsächlich, da macht echt viel kaputt, auch im Nachhinein. Ja. Der Punkt ist halt, ich kann ja halt nicht aus Erfahrung sprechen, aber irgendwann musst du ja auch mal Leute in deinem Dunstkreis haben, die sagen so, ich glaube, macht mal lieber erstmal eine Pause. Und um das jetzt mal so freundschaftlich wie möglich zu sagen, nicht zu sagen so, ich glaube, ihr solltet euch trennen, sondern macht mal lieber eine Pause und überlegt mal, was ihr eigentlich machen wollt.
Aber es ist halt die Frage, auf welchem Ross die dann unterwegs sind oder was die so für eine Selbsteinschätzung
dann
haben.
Wegen dem Geld kann es nicht sein. Natürlich. Ja, weil ich glaube nicht, dass Malevolent Creation noch die fette Kohle verdienen mit ihren Auftritten.
Glaube ich auch nicht. Aber vielleicht ist das auch die Kohle, die sie brauchen, die sie dann auch mitkriegen, wer weiß.
Wenn man Fulltime-Musiker ist, kann das passieren.
Ja, darum war vielleicht die Entscheidung, das nicht als Fulltime zu machen,
auch
nicht
die allerschlechteste.
Wie sind denn eure Pläne mit HSB in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren? Habt ihr...
Neue Platte steht ja an, ne?
Genau, ist jetzt... ja, in welchem Monat kann man uns denn hören? Sind wir schon im November oder sind wir...
Oktober. Nein. Wir haben jetzt ja die zweite Folge aufgenommen.
Ja. Und die ist doch dann auch...
Geht halt los mit dem Rechner, ne?
Egal. Die kommt vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise.
Ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt im November gehört werden, dann wurde letzten Monat gemischt und gemastert.
Ansonsten wird jetzt gerade gemischt und gemastert. Ja,
genau. Okay.
Aber im Frühjahr wird es was zu hören geben, auf jeden Fall. Am Tag heute, das können die Leute dann selbst ausrechnen, kam ja die Single, die wir zusammen in Donuts gemacht haben, raus. Jo. Die, glaube ich, für einige Augenbrauen...
womit ihr ja vollkommen gerechnet habt.
Ja?
Ja, oder? Also jetzt mal, also
ach so, Augenbrauen, ja.
Also das mit den Reaktionen werdet ihr wahrscheinlich von vornherein gerechnet haben.
Ja. Aber
waren das einfach also Kumpels und dann hat man gesagt, man macht einfach mal, oder?
Ja, gerade so das politische Thema, das ja auch so durch die Republik zieht, da kann man sich ja auch mal wieder aufstellen und wenn man da Leute hat, mit denen man das zusammen gut machen kann. Ja,
kann sich gut dran abarbeiten halt.
Ja. Nee, und das war jetzt so nach der Pause der Aufschlag und Stück für Stück kommt dann jetzt was und die ersten Festivals sind ja dann Ende Mai, Anfang Juni und vorher wird das Album auf jeden Fall draußen sein.
Ja.
Wann cool, genau, weiß ich wirklich nicht. Also ich könnte jetzt irgendwas in den Raum werfen, aber...
Wie sieht der Songwriting-Prozess bei euch aus? Macht ihr auch noch wirklich live im Proberaum zusammen irgendwas oder ist komplett nur digital miteinander teilen und jeder gibt so seinen Senf dazu und dann entwickelt sich das? Erst weiteres.
Jetzt kann man mir natürlich nicht zusehen, wie ich das schon kommentiert habe, aber... Ich sag mal so, Mike und Ali sind die Songwriter. Und ich habe den großen Vorteil, dass Ali halt auch ein echt guter Rockschlagzeuger ist und sich richtig gute Sachen für Schlagzeug überlegt und da auch sehr, sehr viel Gedanken und Herzblut reinbringt. Auf der anderen Seite dann natürlich auch sich so reingehört hat, dass er sagt, na, das hätte ich schon so gern, ne? Das müsste schon so sein.
So eine Erwartungshaltung,
okay, ne? Aber,
ja, gut, okay.
Lässt dir auch Freiraum, damit du noch ein bisschen was Eigenes reinbringen kannst?
Anbieten
oder?
Kann man immer.
Mhm, okay, verstanden.
Aber was wollte ich gerade sagen? Was ich aber auch gelernt habe, er hat halt ein echt gutes Gehör, was gut klingt und was nicht so richtig passt, auch bei den Aufnahmen. Wir hatten es vorhin hier in der Aufnahmepause mal kurz das Thema. Wie klingt denn ein Schlagzeug? Wann muss ein Schlagzeug vielleicht das Tempo, auch wenn es auf Klick ist, ein bisschen rausnehmen, dadurch, dass man ein bisschen laid back spielt? Wann treibt man ein bisschen nach vorne? Wann muss man ein bisschen mehr reinhauen? Wann ein bisschen leiser? Und da ist er wirklich picky und sagt dann sowas wie, ich höre gerade, dass dir der Teil keinen Spaß macht.
Ja.
Sollen wir eine Pause machen?
Sollen wir mal reden?
Ja, hast du gerade keinen Bock.
Was ist dein Problem?
Ja, genau. Oder jetzt gib mal richtig nach vorne und gib mal voll Gas, weil der Teil muss nachher richtig animieren. Nicht, dass wir irgendwie riesen Dellen in den Lautstärken haben, aber man muss halt schon bei dem Becken auch hören, das muss jetzt treiben. Ja. Das muss nicht auf Klick sein. Aber es muss treiben, also dass die Dynamik wichtiger ist als das, was nachher dein Grid irgendwie im System sagt.
Aber das ist wichtig, wenn du da auch jemanden hast, der ehrlich zu dir ist. Weil ich glaube nur
zu
so
ehrlich.
Nein, aber das muss sein.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, diese Ehrlichkeit, damit konnte man, glaube ich, früher schlechter umgehen. Wenn man so eine gewisse Erfahrung hat und das einsortieren kann, ist es aber, glaube ich, was einen nur nach vorne bringt.
Und wir haben jetzt gerade das Thema, Ali hat ja ein eigenes, richtig gutes Studio.
Mhm. Sind das da immer diese, das sieht so ein bisschen nach Scheune oder Dachboden oder irgendwie sowas aus, da wo die Aufnahmen herkommen. Da macht ihr das,
oben ist dann der Regieraum und unten drunter ist der Schlagzeugraum.
Okay.
Das ist ebenerdig und der Regieraum ist in einer
Empore oberen, oder genau, Dach oder was hat,
ja, genau, okay, unterm Dach in der Scheune. Und dadurch haben wir aber einen anderen Zeitplan. Also wenn mal ein Tag wirklich nichts geht, kann man sagen, ey,
wir lassen's.
Wir lassen's, ja, gehen hier irgendwie eine Runde spazieren, gehen früh ins Bett, wenn gerade die Luft raus ist, oder willst du erstmal nach Hause fahren, nächste Woche das ist weitermachen.
Schon echt ein Luxus dann, ne?
Weil Luxus bei so einer Plattenproduktion genug Themen anstehen, ja, bei ihm, weil er leitet die Produktion, mhm, ja auch und sagt dann, ey, dann nehme ich schon mal Gitarren auf, dann, mhm, mache ich Bass weiter, dann gucke ich, dass ich hier mit den Synths noch was mache.
Kümmert er sich um die reine musikalische Produktion oder auch um das Artwork drumherum und die ganze Koordination, oder gibt es da noch wieder andere? Artwork
macht Mike eigentlich, okay, hauptsächlich. Also so der kreative Teil nach außen, gestaltungstechnisch, ist Mike mit Benny auch zum Teil, was Merchandise betrifft.
Okay.
Benny, der unser Management macht. Und Ali eigentlich musikalisch, dass Mike die Ideen reinbringt und dann zusammen mit Ali in Form bringt und sagt, daraus machen wir jetzt mal einen Song. Der Song kriegt die Dynamik und so weiter. Ich stelle mir das so und so vor und baut das dann so sehr, sehr liebevoll zusammen, würde ich es mal sagen. aber das spielt uns alle in die Karten. Auch da wieder das Thema, keine Fulltime-Band. Wenn wir sagen, ey, wir machen jetzt einfach mal Freitagabend bis Sonntagabend eine Session und danach ist wieder eine Woche Pause, hat mir zum Beispiel auch ein bisschen Druck rausgenommen, dass wir Schlagzeug fürs Album in 2 Sessions gemacht haben.
Ja,
dass, okay, ich mich dann auf die ersten 7 Songs konzentrieren konnte und die dann geübt habe. Und die anderen nur so ein bisschen mitgemacht habe, damit ich mir die so langsam abspeichere.
Ja.
Und als die fertig waren, konnte ich mich um die anderen Songs kümmern und mir die...
Wie viele Songs insgesamt? Also 7 hast du jetzt für die erste Session gesagt?
Also insgesamt haben wir aufgenommen 16.
Wow. Oh, krass.
Aber, okay, die kommen nicht alle aufs Album.
Werden 3 oder 4 gekickt und dann sind es am Ende 12 oder so.
Ja, erstmal, genau, erstmal auf Halde, dass man jetzt gemerkt hat,
die bringen auch aufgenommen dann doch nicht das, was man eigentlich wollte, oder?
Ja, das klingt jetzt auch wieder so, nicht, wenn ich jetzt sagen würde, nicht gut genug, wäre es nicht richtig, sondern einfach nicht das, was man gerade sich vorgestellt hat, sondern die lässt man erstmal liegen und nimmt die dann für später irgendwann mal.
Kann ja auch sein, dass die dann in das Gesamtkonzept der Platte nicht passen, genau, weil die dann einfach musikalisch,
das ist einfach die Frage, nicht auch in das Gesamt, die Songs, genau, zueinander, nicht die Qualität, sondern einfach sind die vom Flow gut miteinander, ja, ne, passen die in diesen kompletten Kontext rein.
Und dann
rein.
Sind so Exoten dabei, wie jetzt das Ding mit den Donuts, dann sind ein paar Coversongs dabei, die kommen natürlich auch nicht alle aufs Album, da gucken wir auch,
ja,
was wird dann vielleicht die B-Seite der 7-Inch, die dann noch irgendwann kommt, was wird vielleicht ein Compilation-Song irgendwann, was kommt aufs Album und...
Das ist doch eine richtig gute Herangehensweise.
Ja, aber da sind wir jetzt gerade direkt an einem Punkt, 7-Inch, da müssen wir mal den Bogen zu deinem anderen Projekt schlagen, würde ich sagen.
Label. Gut aufgenommen, Label, den Ball.
Oder? Da haben wir die Frank Elstner.
Ah.
Ja, da war schon ein bisschen mehr Gottschalk.
Ja. Das war Gottschalk, das war, ja, Gottschalk, war sehr plump eigentlich.
Ja, also ich habe, ja, schon nämlich die Hand, ich habe deine Hand auf dem Knie schon gefühlt. Ja,
genau, ich bin die ganze Zeit hier mit. Nee, aber du hast noch ein zweites Projekt neben der HSB-Geschichte.
Diverse.
Ja, diverse Projekte, aber das ist was dir, glaube ich, auch auf der einen Seite, glaube ich, sehr am Herzen liegt und andersrum aber auch ein sehr kleines Indie-Dingen ist, was ich aber total spannend finde, was wahrscheinlich auch nicht jeder weiß, dass du das machst. Nee,
Afro-Vinyl.
Afront Vinyl.
Genau. Ein 7-Inch-Label hatte ich irgendwann mal angefangen. Einfach aus dem Gedanken, 7-Inches sind so mein Lieblingsformat, ja, als Tonträger. Ich weiß, kann auch gar nicht genau sagen, warum, die Handlichkeit, irgendwie das Auspacken, Einsortieren, das ist so.
Es ist genau richtig in dem, was es darstellt. Es ist nicht zu viel und auch, ja, nicht zu wenig.
Manchmal ist es zu wenig, je nachdem, welche Bands ist, aber...
Ja gut, aber da kannst du dir noch eine zweite 7-Inch, ja, gegebenenfalls,
genau,
kaufen. Also
das
von
ist
denen,
ja, genau das. Ich weiß nur genau, wenn man so 15, 16 war, man hat zusammengehockt und alle haben ihre neuen Platten mitgebracht und dann liegt der erste drauf und eigentlich willst du schon deine drauf tun, aber verdammt, die geht so lange. Und dann warst du froh, wenn der andere halt eine 7-Inch hatte, warst du so geil, wir hören mal... Ja, komm, die andere Seite schaffen wir auch noch.
Schlecht war die nicht, aber jetzt will ich meine drauf packen.
Genau.
Mit der Nadel suchen musst du dann auch nicht.
Genau.
Wann hast du das gestartet, dein Label?
Schon länger her, ne?
Ja, das war 2016 oder sowas. War das erst in Berlin? Nee, das... warte mal, das erste Presswerk war in Hamburg. Das war noch Ameise-Vinyl, die hatte ich mir mal angeguckt. In Blankenese hatten die so ein Hinterhofpresswerk. Die gibt's leider nicht mehr.
Aber so die Wörter, die jetzt hintereinander kamen und dann noch Blankenese. Ameise-Blankenese, traumhaft, ja, wunderbar.
Also da gab's den Kontakt auf jeden Fall schon in Hamburg, aber ich glaube, angefangen hatte ich in Berlin. Das müsste dann so 2015, 2016 gewesen sein. Und die Grundidee war, von Kumpels 7 Inches in Kleinauflage zu machen, die man dann aus Spaß an der Freude irgendwie kommunizieren kann. Das ist das Dumme, wo es ein bisschen stolpert, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Die erste 7 Inch war ja Titi Nitti von Christoph von japanischen Kampfhörspielen. Einfach so ein Spaßprojekt. Da hört man aber, dass Christoph einfach gute Songs schreibt, gute Texte schreibt, eigene Videos gemacht. Das war direkt ein genialer Start, weil er einfach Bock hat, Sachen selbst zu machen. Zweite Ding war Negativ Null, wo ich dann ja selbst mitgemacht habe. Dann kam Death Ride dazu, mit dem wir ja auch auf Tour waren, die ich dann kennengelernt habe. Kannte wirklich so... kennengelernt habe zu dem Zeitpunkt.
Kennen Sie heute nicht mehr.
Earthship, Earthship, die ich dann hier in Berlin kennengelernt habe. Also Jan dann auch richtig, die dann ein neues Album gemacht haben. Wollen wir nicht irgendwie einen exklusiven Song und einen vom Album draufpacken? Da waren sie zu dem Zeitpunkt mit Voivod auf Tour oder sind mit Voivod auf Tour gegangen. Da haben wir noch eine 100er Tour Edition gemacht, einfach in einer anderen Farbe, einen Flyer rein, wo man dann halt sagt, so Spielereien, was andere irgendwie nicht mehr machen wollen.
Das geht halt auch weg zu Preisen live halt, ne? Also wenn du die dabei hast, eine 7 Inch, nimmst du halt mit, ne?
Genau, das war die Idee dahinter, so ein Liebhaberteil zu machen, wo du jetzt aber nicht anfängst, das muss in einem goldveredelten Buch mit 300 Seiten Magazin und sonst irgendwas, sondern tatsächlich so, wo du sagst, das ist ein Supportartikel für eine Band, Implore zum Beispiel. Da hatte ich ja hier in Berlin das Album aufgenommen, das erste. Und Gabo hatte gesagt, ein Song kommt nicht aufs Album. Also war jetzt seit Jahren ein Song übrig und da habe ich gesagt, dann mache ich eine einseitige Plate, also noch gar nicht gepresst, sondern ein Cut.
Ja.
Da habe ich dann in Irland 50 Cuts machen lassen, wo dann wirklich jemand sitzt, ne, und die dann so zurecht ritzt, auch nicht geschnitten, sondern halt quadratisch gelassen dann.
Ach, geil, ja, okay.
50 Stück ist dann halt auch so ein schönes Sammlerding irgendwie.
Verkaufst
für 8 Euro und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den Song, den ich aufgenommen habe, auf irgendeinem Tonträger und nicht nur auf der Festplatte zu haben. Ja. Das Dumme ist vielleicht, um das noch abzuschließen, die Erwartungen, die manchmal da dranhängen, wenn du sowas machst. Wenn ich dann so mit Ben spreche und sage, naja, lass uns doch mal jetzt 107 Inches machen oder 150. Ja, wir haben gerade einen guten Lauf, lass mal 250 oder 300 machen.
Das ist ja nicht der Sinn.
Und
ja.
Was kostet das denn? So 3-4 Euro? Nee, in den Auflagen zahlt es halt 4-5 Euro Produktionskosten. Dann noch Verpackungsmaterial kaufen. Ist alles nicht viel, aber...
Es läppert sich halt, ne?
Und wenn du dann sagst, na, ich würde die eigentlich nur für 7-8 Euro verkaufen, also es ist eigentlich nur so ein Durchreichartikel und nichts, wo nachher was hängen bleibt, dann kommt bei manchen halt schon die Realität wieder zu tragen, dass man sagt, na, ist es das jetzt überhaupt wert? Auf der anderen Seite findest du halt schon immer Leute, die sagen,
ist halt ein nices Gimmick.
Genau, ist ein Gimmick. Optimist zum Beispiel war ja auch so ein Teil, was super funktioniert hat, weil die Leute sowas gut finden, die auch Optimist gut finden. Die verstehen, worum es irgendwie geht.
Das spricht ja einfach auch dann wirklich den Sammler an, zu sagen, ey, das ist halt ein exklusiveres Produkt, das ist halt nicht das von der Stange.
Ja.
Wenn da dann noch irgendwie ein kleines Feature drauf ist in der Form, dass man da so einen B-Seiten-Song, der sonst nicht veröffentlicht ist, mit draufpackt, plus einen von den, die es auf die Platte geschafft haben oder so.
Ja, oder komplett exklusiv.
Komplett exklusiv, ich glaube,
der letzte Mal, als ich auch sowas hatte, war als Ulta aus Köln, als die damals diese 7-Inch gemacht haben mit den 2 Cover-Songs von Fields of the Niflheim. Mhm. Und das fand ich auch mega geil, die hast du halt digital nicht bekommen.
Ja.
Ja, und das ist halt dann auch sowas, ich ich weiß auch nicht mal, was sie haben wollten für die 7-Inch. Aber das ist halt wirklich, in dem Moment ist es halt total was Besonderes. Du weißt, die verdienen damit keine Kohle.
Ja. Nee, dafür ist es nicht gedacht.
Na? Aber die werden, du weißt auch genau, die haben aber auch keine tausende Auflage gemacht, sondern es wird wahrscheinlich wirklich nur 100 Leute, vielleicht maximal 150 Leute geben, die am Ende haben werden.
Mhm. Und wo findest du, oder wo findet der geneigte Zuhörer dein Label, damit er da auch was bestellen könnte?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also es gibt einen Minishop mit 4 Artikeln im Moment.
Ist ja egal, ist ja exklusiv.
Können wir da in die Shownotes packen, wie ich gelernt habe, dass die ja unendlich zu erweitern sind. Wir hätten
auch einfach deine Adresse durchgeben können, da können Sie sich hier persönlich vorstellen. Ja. Nein, das machen wir natürlich nicht, da kommt alles in die Shownotes.
Ganz ehrlich, wir machen Shownotes, wenn du möchtest, machen wir ein extra Posting.
Ja, gerne. Ne? Das andere Thema, das wir da mit Afron-Vinyl haben, sind dann ja auch die Themen aus der Schule gewesen, weil ich ja Medientechnik als Lehramt hatte.
Ja.
Und ich habe parallel mit den Schülerinnen T-Shirts gemacht, Negativ-Null-T-Shirts im Unterricht, dann halt Siebdruck-Shirts. Und dann hatten wir die Cover zum Teil da auch noch gemacht, Siebdruck für die Implor. Und da hat ja die B-Seite dann Siebdruck, weil ja nur ein Song drauf ist.
Also eigentlich gleicher Move wie der Fink, ne?
Ja, genau.
Aber die Kids waren so ein bisschen anders drauf.
Richtig.
Richtig gemacht.
Hast du denn dann auch so Pocket Prints gemacht, den besoffenen Kopf oder so?
Also Pocket Prints schon, aber meine waren nicht so kreuz und quer verteilt. Ich weiß auch nicht, wie Fink das geschafft haben soll, dass die da überall gelandet sind, wo, also da hätte ich gern Videoaufnahmen von, wie das abgelaufen ist.
Vielleicht gibt es da irgendwo ein Überwachungsvideo. Ja.
Nee, aber das ist so ein Liebhaberding, Afron-Vinyl, wenn sich irgendwie was ergibt und alle da fein sind. Es ist halt kein Selbstläufer bei den meisten Bands. Ne? Jetzt, wenn ich überlege, Extinct hatte ich gemacht oder Phantom Corporation, wenn die halt keine Konzerte spielen, merkst du halt schon, kommt relativ wenig Nachfrage bei mir an. Die verkaufen dann auf den Konzerten.
Ja.
Aber die kriegen die ja von mir zum Selbstkostenpreis plus Porto, was dann für die ja auch schon wieder Selbstkostenpreis ist am Ende des Tages. Und dann sind die meisten Leute ja auch schon abgefrühstückt. Also
ja, ist am Ende wirklich ein Liebhaber-Thema. Also, ja, ne? Ja. Und aber ist ja auch cool, so wie sich dein Dienstlakener Jugend...
krasser Bogen, du bist echt gerade in Moderatorlaune.
Nein, aber wenn ich mir da angucke, der hat halt auch aus Leidenschaft euch zur Musik gebracht und du hast die Leidenschaft mitgenommen und machst jetzt halt was anderes, was irgendwo bei dir in deinem
in Möglichkeiten
liegt, oder? Den Bogen nehme ich an. Kein Kommentar.
Oder?
Ja, super. Ja.
Ich bin gerade auch zutiefst beeindruckt, also muss ich wirklich sagen.
Ich muss häufiger auf so einem Sofa sitzen.
Ja, ja.
Das brauchst du Moderatoren-Couch.
Ja. Auf jeden Fall.
Und ein Knie zur rechten Seite.
Genau. Wo ich immer mal zwischendurch die Hand auflegen kann. Nee, aber finde ich schön, dass du das machst. Stehen denn da noch neue Sachen an? Oder
nur im aktuell Gespräch. Eher, okay. Also ich habe eine Pause gemacht, weil einfach so viele andere Themen anstanden und ich 2 Releases erstmal ein bisschen unter die Leute bringen wollte, damit mein Keller sich damit nicht irgendwie füllt und füllt und füllt.
Dann hast du auch noch einen Umzug hierhin gehabt, da musstest du ja wahrscheinlich dein Lager auch mit...
Lager. Also ich sag mal so, die Kleinauflagen sind ja zum Glück zum Großteil gut weggegangen.
Ja.
So viel Lager ist es da gar nicht, aber ich wollte jetzt nicht nochmal 207 Inches mir irgendwo reinstellen und auch gucken, dass die auch noch weggehen, sondern mir ein bisschen Zeit lassen. Aber es sind 2 Sachen im Gespräch. Bei der einen hängt es leider so ein bisschen daran, da sind die Songs zu lang, um alle 5 Songs draufzupacken.
Aus einem Radio-Edit.
Und dann dachte ich schon, eine Doppel-7-Inch, weil auf 12-Inch will ich halt nicht gehen für irgendwas.
Oder 10-Inch-Single?
Nee, 10-Inch auch nicht.
Ist zu teuer auch, ne?
Mag ich auch nicht.
Okay.
Ich finde 10-Inch... Das ist
das falsche Format.
Ja, also 7-Inch bleibt 7-Inch. Ich kann ja auch nicht so viele verschiedene Hüllen kaufen.
Ja, stimmt.
Und Verpackungsmaterial muss ich dann auch Neues kaufen.
Ja, stimmt.
Wie viel passt auf so eine 7-Inch drauf, wenn du sagst, die Songs sind zu lang, beziehungsweise das passt nicht? Wie viel passt da maximal drauf?
Je nach 33 oder 45 sind es dann, genau nachgucken müsste ich 6 Minuten, glaube ich, maximal auf eine Seite. Müsste ich aber auch nochmal genau nachgucken, was es jetzt schlussendlich ist. Ich hätte mich jetzt
so interessiert, weil ich gewusst hätte, wie viel da maximal drauf passt.
Ja. Und dann aber je nach Qualität.
Ja, ja, das kommt noch dazu.
Ne, je mehr, desto schlechter die Qualität.
Mhm, weil die Rillen schmaler werden.
Zu eng sind dann irgendwann, ja, sich schneller abnutzen. Und
ja, da merkst du ja auch, wenn du 7-Inch halt in der Hand hast, du nimmst sie halt und du merkst, wie halt einfach die Qualität ist. Ne? Und du ist das auch optisch da auch direkt.
Ne? Ja, du siehst halt an den Rillen, wie die...
genau, natürlich. Deswegen ist das immer so schön auf Plattenbörsen. Dann holst du die raus, guckst du drauf und denkst, okay, alles klar, nehme ich oder scheiße.
Ja.
Ja, das ist immer der Gute dann daran.
Ja, aber cool, dass du das auch machst. Und zweite Projekt, da scheitert es wo dran oder da ist einfach noch...
Na, da ist es eher die Frage, wann nimmt die Band mal was auf, wo was übrig bleibt. Also, okay. Ja, es gibt ja Bands, die sagen, wir sind jetzt bald im Studio. Ja, wir gucken mal, ne, wir haben x Songs für, wir wissen noch nicht, was wir machen für eine EP oder ein Album. Ah, jetzt ist doch ein Album, wir haben doch alles benutzt. Mhm. Oder da kommen dann Sachen bei rum, dass man dann denkt, na ja, das ist wirklich Ausschussware. Das sind dann nur so
halbgar einfach
dann, ja, ne? So, ja, Elektrospielereien mit ein bisschen Krach dazwischen, wo ich denke, ja, wenn, okay, dann soll es qualitativ von der Musik schon hochwertig sein.
Oder das, musst dich zumindest abholen, ja, damit du das halt
genau, aus meinem, okay, Empfinden heraus qualitativ hochwertig sein und nicht ein Quatsch, um noch irgendwas auf Vinyl zu pressen.
Ja.
Solche Anfragen gibt's auch manchmal, können wir nicht davon irgendwie
aber
was
ist,
machen.
Aber ist immer Beiwerk, was du mit dem Label machst, oder sind das auch, oder gibt's auch Bands, die sonst nur digital Sachen veröffentlichen und wo du dann sozusagen das einzige haptische Medium bist?
Ich frag gerade für einen Freund.
Ja. Ich glaube, also Bands oder meinst du die Songs selbst, weil Songs bei Death Ride zum Beispiel, sind die in der Form nicht nochmal woanders gewesen?
Die haben sie nur auf der 7-Inch gemacht, ja.
In, okay, der Form. Oder die haben in der Zwischenzeit
damit
eine Compilation
halt so ein
rausgebracht.
Damit das halt nochmal diesen Sammlercharakter, genau, auch erhält, ne? Ja, ja, verstanden.
Oder bei, ich meine, Negativ Null gibt's eh nur auf 7-Inch, beziehungsweise eh nur auf Vinyl und Bandcamp.
Ich wollte gerade sagen, auf Bandcamp dann wahrscheinlich noch, ne?
Oh, und Titi Nitti ist eh nur...
Den habe ich schon super. Ja. Einfach nur großartig.
Das war, wie gesagt, auch nur ein Hirngespinst von Christoph von japanischen Kampfhörspielen. Ja. Paar Songs mit einem Kumpel gemacht und dann...
Das heißt, vielleicht kommt da demnächst nochmal wieder was Neues raus und, ja, ansonsten...
Gerne auch, also...
Ab nächstes Jahr dann HSB wieder viel unterwegs.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich dieses Jahr schon, aber ich glaube so, dass man es merkt, eher nächstes Jahr.
Ja, ich glaube, ja, mit der neuen Platte, ja, dann, ne? Da wird dann halt.
Ich meine, man dreht ja dann Videos, man spricht ja über Touren, man probt auf einmal wieder mehr, man, ja, hat.
Du hast wieder viel Dialog halt auch, ne?
Ja. Mehr Termine, die, ja, man irgendwie gemeinsam wahrnimmt.
Du musst da ganz viele Interviews machen und ganz viel mit
Menschen. Ja, es kommt reden noch.
Und das kommt dann auch noch.
Das,
ne,
kommt dann auch noch, das meine ich, ne? Das, ja, merkt man dann vorne, ja, raus nicht, aber da, ja, ist dann halt viel in der Vorbereitung oder in der
Aber
in der
auch alles noch so in dem Rahmen, dass man das ohne Probleme vereinbart bekommt,
klar,
mit Job und so. Ne?
Ja. Muss ja auch, gerade Mike ist ja das große Sprachrohr der Band und, ja, der ist ja mittlerweile auch mehrfacher Familienvater, der kann jetzt ja auch nicht einfach sagen, ich bin mal 3 Tage in Berlin zu Presseterminen, sondern sagt dann natürlich auch...
Kann er schon, aber wie gut er da ankommt,
genau,
muss man dann gucken.
Seine Frau wird wahrscheinlich was,
ja,
anderes an der Stelle sagen. Ja, vollkommen nachvollziehbar.
Da kann man Popstar sein, wie man will, der Haussegen
bleibt. Da bist du Ehegatte und Vater, so, bums. Ja, da weißt du, wo du hingehörst.
Können die doch, wie hier, war nicht Ice-T, der seine Tochter und seine Frau die ganze Zeit auf der Tour mit dabei hat?
Genau. Sein Sohn. Ich habe Buddy Count hier in Berlin gesehen und fand's grandios, da hat er nämlich gesagt, jetzt begrüßt mir hier meinen Sohn, ich bin Ice-T und hier kommt Little Ice.
Ja,
sich voll treu geblieben.
Ja, das ist schon geil. Ja, siehst du, Buddy Corner überhaupt nicht meine Baustelle, aber, nee, dadurch hat der Typ ja, jetzt bei mir wieder einen Punkten gewonnen.
War einfach die Frage, ne, sind ja auch auf dem selben Label, ne, mal vorbeigehen und mal vorbeischauen.
Ah, okay.
Slope haben ja im Vorprogramm gespielt, die letzte Platte fand ich auch super, dass sie dann im Vorprogramm sind, mir auch mal angucken, also ja, war cool.
War die gut?
Ja, waren echt, ja, gut, sind auch gut angekommen.
Ja.
Mhm.
Ich, oh, okay, hätte mir Buddy Count auch so gerne angeguckt. Ich, ja, hätte erst, ich, überlegt, nach
so, Buddy Count.
Brauchen wir nicht drüber reden. Reden wir lieber über Slope.
Ja, ja.
Das, genau, ist vernünftig.
Bei Slope merkt man, die sind, glaube ich, ein bisschen zu jung fürs Buddy Count Alter. Publikum.
Ja, ja, okay, okay.
Weil das ist ja schon so eine 90er-Generation bei Bodycount, beziehungsweise End-80er, Anfang-90er-Generation, die Ice-T auch kennen aus verschiedenen Rollen.
Nicht nur aus dem Fernsehen, ne?
Ja, aus verschiedenen Situationen. Ja.
Und wobei sein Film dann mit Christopher Lambert, Mean Gun, ist halt, oder Mean Guns, ist halt einfach ein geiler Film.
Das du, ist ein richtiger Crash. Leute, die sagen so, wie LL Cool J hat auch mal Musik gemacht, ne? Und dann
ja,
ist bei Ice-T halt genau das Gleiche. Ne?
Ja.
Ja, aber da hat man schon gemerkt, die Leute wollen halt Bodycount gucken und haben eine gute Vorband, die kam auch gut an, aber die waren halt die nicht richtig wegen Slope da.
Ja, ja.
Ist ja auch manchmal so.
Was ja auch irgendwo verständlich ist und eigentlich weißt du es ja auch, wenn du Voreact bist von so einer Band, du nimmst es halt mit, weil es ist cool, ja, aber du weißt natürlich, die Leute sind halt nicht wegen dir da. Ne?
Ja, obwohl da sagt man mittlerweile auch lieber mal ab und sagt... Nehmt lieber eine andere Band mit, weil es sehr, sehr undankbar so, ne? Ist.
Ja, ja.
War die Show denn gut besucht um Bodycount?
Ja, tatsächlich war es richtig gut voll. Also ja. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht schätzen. Aber es war auf jeden Fall Zitadelle. Also es war ein Open Air.
Okay.
Und Zitadelle ist kein kleines Gelände. Boah, sind es 3000 oder sowas? Okay, ja, also es war gut gefüllt.
Alles cool.
Oder 5000. CC Top haben da noch gespielt, da war es wohl nicht so voll.
Ist ja nicht die ist doch tot, oder?
Ne? Ja, ja, aber die haben ja für live, irgendjemand muss ja noch mitmachen.
Okay, ja, weiß ich nicht. Also, ja,
ob man die dann noch sehen will und ob die Leute, die sie gehört haben, noch leben.
Ja.
Das ist halt, ne?
Ja, aber krass. Ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass Bodycount,
ist halt tatsächlich nicht deine Baustelle, wissen wir ja.
Ja, kann ich auch nicht oft genug betonen. Also von daher, nee, aber generell, ich wüsste überhaupt nicht.
Ich fand es auch nur eine Zeit lang cooler, als es wirklich ist. Weil wenn ich mir die Platten jetzt nochmal anhöre, die sind nicht gut gealtert.
Das ist schlecht.
Ja.
Die erste Platte ist einfach nur schlecht. Das Drumming ist schlecht. Die Gitarren sind schlecht. Das ist alles schlecht. Also und jeder, der dagegen behauptet, ey, sorry, steine ich mich dafür, ey, aber nein, ist einfach nur Kacke.
Der Typ ist halt ein Charakter und davon lebt das Ganze.
Absolut,
und
das ist cool. Das Ganze lebt halt
nur von ihm. Ja, siehst du, aber bei mir ist halt einfach so, sorry, da reicht der Charakter nicht aus. Mhm. Der braucht ein bisschen mehr Tiefgang.
Der braucht Busen.
Der braucht wegen Busen. Tiefgang?
Einen harten Busen, bitte.
Genau, damit du den so lieb hast wie mich.
The Harry Boobs of Death, alles cool. Ey,
womit wir ja auch schon wieder beim Thema Berlin sind.
Berlin und Busen, ja.
Und uns vielleicht auch noch Berlin anschauen jetzt. Jetzt, wo die Sonne weg ist. Genau. Wir haben so lange gequatscht, dass die Sonne weg ist.
Da kann man dann auch endlich mal rausgehen, damit man das ganze Schäbige hier nicht sehen muss, weil es so dunkel ist. Nee, ich würde auch sagen, machen wir einen ganz kurzen Break, machen uns nochmal kurz Gedanken über die Songs, die wir reinschmeißen und dann sind wir wieder da.
Alright.
Bis gleich.
Guter Plan.
So, da sind wir zurück und haben uns alle ganz viel Gedanken gemacht, was wir denn auf die Playlist packen wollen.
Schauen wir mal.
Chris hat noch ein bisschen Probleme mit seinem Mikro.
Es ist Kunst.
Du musst den Mund finden.
Du musst es den Mund finden, genau. Wer will anfangen?
Unser Gast,
oder?
Wobei eigentlich sind wir die Gäste, aber unser Gast im Podcast.
Okay, jetzt habe ich ja die ganzen Folgen der Vergangenheit rauf und runter gehört und konnte ja ein bisschen ahnen, was kommt. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, fange ich mit einem alten Song an oder mit einem neuen Song?
Es obliegt dir, diese Entscheidung zu treffen.
Dann machen wir jetzt alle erstmal einen alten Song.
Okay, weil ich keinen habe.
Du kennst genug Songs.
Ja, aber ich würde tatsächlich heute nur einen neuen draufpacken, das reicht heute für mich.
Okay, Linkin Park ist also gesetzt.
Genau.
Also ich werde mir die USA schnappen und mit Demolition Hammer Human Dissection reinpacken.
Okay, geil.
Geile Nummer.
Dann pack doch jetzt auch einfach nur die Schweden-Nummer dabei für mich. Du hast mir ja vorher gesagt, du schwankst ja zwischen Schweden und USA.
Ja, wir hören alle so viel Musik, da sind so viele Songs. Aber dann würde ich noch At the Gates The Swarm nehmen.
Geile Nummer.
Sehr geil.
Geile Nummer.
Schön, ja. Dann mach mal weiter. Der Chris hat für mich mitgemacht, den alten Song.
Okay, das sind eigentlich zwei relativ neue Songs. Ich nehme einmal, weil wir es auf der Hinfahrt so schön gefeiert haben, nämlich von Eternal Champion, von dem Album Ravening Iron, den Opener A Face in the Glare.
um ein bisschen so klassischen, kauzigen Heavy Metal drauf zu tun.
Oh, das ist aber mega das kauzig. Der ist richtig geil.
Ja,
richtig
geil. War cool, was so ein alten Song?
Das ist ein alter Song aus aktuellem Anlass, von dem The Crow Soundtrack, von dem alten, den ersten Track von The Cure, Burn.
Geil. Ich finde die ganze Platte geil.
Ich habe nämlich letztens ein Review. Da war
sehr viel Industrial-Zeug drauf, aber geil.
Ja, aber das ist halt 90s-Stuff, ne? Und ich mochte den Song sowieso immer sehr, sehr gern, weil der auch, glaube ich, so den Vibe des Films auch mit einfängt. Und ich habe letztens
ein Review. Auch den Rage Against the Machine Song,
der ist auch sehr gut. Richtig geil. Aber ich habe letztens ein Review über den neuen The Crow-Verfilmung irgendwie gelesen. Boah, der hat so dermaßen abgestunken. Der hat
richtig abgeschissen.
So, dass ich mir den alten nochmal angucken musste. Und
hast du den
dann
vor kurzem gesehen, oder was?
Ich habe mir den alten nochmal angeguckt, genau. Und weil, wie gesagt, ich ein Review vom neuen gelesen habe und dann habe ich festgestellt, boah, der Soundtrack, der war auch richtig gut und habe mir den dann nochmal rausgekramt und habe dann gemerkt, ach, guck mal.
Die Charaktere sind auch geil in dem Film.
Ja, auch das, ne. Aber wie gesagt,
das ist,
gute Songs, guter Film, gute Atmosphäre.
Geil.
Klar.
So. Dann neuer Song?
Neuer Song, dann gibt's mal wieder Metal hier, wenn ich mir Soundtracks anhöre und weiß ich nicht, was ihr hier alles für Streicher und...
ja, klar.
den ganzen Kram. Bibel, ey. Bisschen Radau in die Playlist und die kam dieses Jahr raus, die Concrete Winds mit Daylight Amputations.
Mhm. Okay. Ja.
Richtig Radau.
Ja, das ist Radau 3.
Ich pack mal von Oxygen Destroyer Guardians of the Universe rein.
Auch Radau.
Auch Radau.
Ich packe rein vom neuen Album von Viertern. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche rausgekommen. Den Song Wermut hoch am Firmament. Das sind auch schöne deutsche Texte, die Stefan immer so gerne mag.
Oh, und wenn es dann noch Lo-Fi ist, dann bin ich glücklich.
Es ist, nee, es ist überhaupt kein Lo-Fi.
Überhaupt nicht. Nein, nein.
Hast wunderbar
produziert. Ganz, ganz kurz hin. Fick dich.
Ich muss jetzt in Schutz nehmen, es ist kein Lo-Fi, ist wirklich cool auf jeden Fall.
Ich mach doch nur Spaß.
Ja, ist auch Radau. Und ich nehme auch Radau, ich nehme von der Band Vomit Firth oder Fourth Negative Permanence. 2 Minuten Radau.
Gute Wahl.
Sehr schön. Möchtest du noch einen HSB-Song oder Nightingale-Song mit draufpacken?
Boah,
oder beides?
Ich hab's irgendwie ein bisschen geahnt, aber ignoriert.
Also zur Info, wir haben einen Song von Heaven Shall Burn drauf, und zwar Protektor haben wir drauf. Genau.
Ja, aber was soll ich denn jetzt sagen? Was haben wir denn da noch? Boah.
Also, ihr werdet ja wohl mehr haben als den Song.
Naja, also so viele Songs haben sie nicht, da fällt die Auswahl schon schwer.
Ja, welcher Song macht dir denn live am meisten Bock zu zocken?
Oder womit verbindest du am meisten?
Ich glaube, für den Metal-Faktor lassen wir auch mal Übermacht mit reinnehmen vom letzten Album.
Okay,
alrighty,
cool. Und Nightingales, was hat mir da immer Spaß gemacht?
Was von der ersten EP?
Die gibt's leider nicht auf den ganzen...
Glaub ich glaube nicht auf Spotify.
Ach, nee.
Schade drum.
Ich gucke ja immer mal, was es irgendwie so gibt, aber das gibt's leider nicht. Und... dann würde ich doch einfach mal mir was überlegen. Fuck. So viele Alben waren es ja nicht. Und dann, ach, wir haben ja noch, ach, fuck, der zweite von der Nailwork. Ein schneller.
Blades to Lauter?
Ja, genau.
Ja, okay.
Blades to Love dann immer, ja.
Nils hat nachgeguckt, nicht, dass er das einfach gewusst hätte. Oder?
Wusstest du das?
Nein.
Gut. Aber damit würde ich mich dann verabschieden und Danke sagen, dass der Reisetrupp nach Berlin gekommen ist, dass sehr wir uns gerne heute noch einen sehr schönen gerne Tag und Abend in Berlin machen.
Wir sagen vielen Dank für die Einladung.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Hat uns sehr viel Spaß schon bis hierher gemacht und fängt ja gerade erst an. Also insofern...
Genau. Und danke an den ganzen Haushalt natürlich für die Verpflegung.
Oh ja,
für die Kalorien.
Ja.
Muss man gerne noch irgendwie tracken. Ich bin mal gespannt, ey.
Ja, nochmal vielen lieben Dank.
Dankeschön. Also,
vielen Dank.
Dann höre ich euch bald.
Ja, genau.
Ciao.
Bis dann. Ciao.